Ich möchte euch jetzt Rita Niklaus vorstellen. Rita war bis vor, ja, kannst du mal nach vorne kommen? Hier mal ein Mikrofon. Ja, Rita war bis vor einem Jahr ungefähr Erzieherin in der Seepferdchengruppe, bitte? Oder so, irgendwie so, also jedenfalls. Sie war Erzieherin der Seepferdchengruppe unseres Sohnes David. Und seit dieser Zeit kommt sie ab und an hier zum Church Brunch. Vielleicht hat ein oder andere sich schon mal mit ihr unterhalten. Rita, in der Zwischenzeit bist du stellvertretende Leiterin der evangelischen St. Katharinen Kindertagesstätte in der Hafen City. Neuland betreten mit neuen Kindern da, deren Eltern da wohnen oder arbeiten. Ich weiß gar nicht genau, wie das läuft. Du hast mit Kindern so zwischen 0 und 6 Jahren zu tun. Also Kinder können einem ja Löcher in den Bauch fragen. Was ist deine Erfahrung? Worum geht's da am häufigsten bei Fragen über Gott? Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Pädagogisch bin ich jetzt nicht mehr so inhaltlich tief dran und direkt an den Kindern. Aber ich weiß natürlich, ist noch nicht ganz so lange her, was so Fragen waren, die Kinder gestellt haben. Das war zum Beispiel, wie sieht Gott aus?
Hatten wir hier irgendwie, jetzt nicht mehr dran.
Genau.
Was besteht Gott, ja?
Genau, woraus besteht Gott oder wie sieht Gott aus? Oder wenn sich Kinder anfangen, mit ihrem Geschlecht zu identifizieren, dann fragen sie ganz häufig, ist Gott eigentlich eine Frau oder ein Mann? Oder Junge oder Mädchen? Dann habe ich mich auch ein bisschen umgehört unter Kollegen in der St. Katharinen-Kita. Und da hatte mir eine Erzieherin ganz interessante Fragen benannt von den Kindern. Und zwar hatte ein Kind sie mal gefragt nach der Beerdigung von der Großmutter, warum sagen denn alle, dass Oma in den Himmel kommt, wenn sie doch unter der Erde begraben wird? Das war echt interessant. Und was dann noch kam, jetzt muss ich kurz überlegen. Ach ja, wenn Kinder mal nicht so gutes Benehmen an den Tag legen, in Anführungsstrichen, dann fragen sie häufig, kann er uns wirklich immer sehen? Das finde ich auch, darüber kann man sich schon Gedanken machen, oder?
Allerdings, und dann kriegt man die Frage gestellt und muss Antworten geben. Was kannst du uns denn dazu sagen, so als pädagogische, professionelle, hast du so ein bisschen eine Anregung für uns, einen Tipp? Womit hast du gute Erfahrungen gemacht, wenn so eine Frage plötzlich kommt?
Ja. Als pädagogisch Erfahrene würde ich jetzt sagen, man braucht nicht auf alles Antworten geben oder muss es auch nicht und man kann es auch nicht immer. Es gibt verschiedene Fragetypen, das haben wir ja vorhin hier schon eigentlich ganz gut gehört, war eine gute Vorarbeit. Und zwar gibt es Fragen, die kann man ganz gut beantworten. Das ist so, wenn Kinder fragen, wie gehen die 10 Gebote oder wie war nochmal das Vaterunser? Das kann man ganz gut beantworten, entweder weil man es weiß oder weil man es gut nachlesen kann. Dann gibt es Fragen wie zum Beispiel, wie sieht's eigentlich im Himmel aus? Das ist natürlich schwierig. Das wissen wir alle nicht so genau und da würde ich jetzt nicht meine Fantasie dem Kind aufdrücken, sondern würde dann zurückfragen, was meinst du denn? Was denkst du? Wie sieht's da aus? Und da finden Kinder schon ganz gute Antworten alleine. Meistens haben sie ja schon was im Kopf. Wenn sie eine Frage stellen, dann wollen sie häufig ihre Gedanken mitteilen und dabei stellen sich auch Fragen. Aber der Weg zu diesen Antworten findet sich meistens bei diesem Prozess eigentlich schon des Fragestellens. Und dementsprechend kann man das ganz gut zurückgeben und das Kind eigentlich selbst beantworten lassen, was es fragt.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du selber da schon mal bei einer bestimmten Frage auch ins Schleudern gekommen bist und dass es bei dir was ausgelöst hat, wo du sagst, weiß ich jetzt gerade auch nicht weiter. Und ich stoße selber an meine Grenzen. Hast du da ein Beispiel?
Ja, also das, was mich sehr berührt, persönlich, sind häufig so Schicksalsschläge in den Familien und die Fragen, die sich daraus ergeben. Ich hatte einmal in der Praxis ein Mädchen, das mich dann fragte, warum wollte Gott eigentlich, dass meine Mama stirbt? Das ist eine ganz sensible Frage und Ich konnte ihr da keine Antwort geben. Mit der Aussage, dass es irgendwie einen Anfang und ein Ende gibt, war ich selbst irgendwie nicht zufrieden. Also das war nicht die Antwort des Warum. Und das hat mich persönlich auch bewegt dazu, selbst nach Antworten zu suchen oder mich selbst auseinanderzusetzen mit dem Thema Tod, Trauer, Abschied und all diesen Sachen. Und das führt mich schon häufig zu Gott, in die Kirche oder eben auch gedanklich, auch wenn es nicht immer Antworten gibt, trotzdem. Ich habe sie immer noch nicht gefunden, die Antwort. Und es gibt aber Trost. Und das kann man den Kindern gegenüber auch sagen, dass man keine Antwort hat auf diese Frage. Ja. Aber ja. Ich will das Ganze nochmal so zum Guten drehen. Wenn wir jetzt so beim Abschied nehmen sind und so weiter. Es gab auch Situationen, wo ich immer wieder gemerkt habe, dass Kinder viel natürlicher eigentlich damit umgehen, mit Abschied und Trauern und Tod und allgemein mit Sinnfragen des Lebens. Und darf ich kurz von David erzählen? Ist das ja?
Ja.
Das ist so die Seepferdchenzeit. Die Seepferdchenzeit, als ich damals noch in der Seepferdchengruppe war und David auch ein Kind der Seepferdchengruppe war, hatten wir über Großeltern gesprochen im Morgenkreis. Und da kam es dazu, dass David von seinem Großvater erzählt hatte und er kannte ihn gar nicht und sagte dann, dass er ganz viel Ähnlichkeit mit ihm hat und so weiter. Und das, was er zum Schluss sagte, hat mich ganz beeindruckt. Er erzählte dann und sagte dann zu mir, ich glaube, mein Großvater wäre sehr stolz auf mich, wenn er mich jetzt sehen würde. Und das fand ich so schön. Also ich hatte irgendwie in dem Moment, vielleicht war es Einbildung, das Gefühl, wir gucken beide so ein bisschen in Richtung Himmel. Also es war auch nur ganz kurz und vielleicht war es Einbildung. Aber es war irgendwie ein schöner Moment und das habe ich mir so bewahrt. Ja.
Schön. Das berührt mich jetzt richtig. Wussten wir nicht. Genau, es geht um meinen Vater da. Ja. Vielen Dank. Ja, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Vielen Dank für die Predigt. Ja. Rita, genau. Ja, genau. So. Ja. Interessant. Manche Dinge erfährt man selber gar nicht so. Das muss man so über Umwege erfahren. Manche Sachen werden vielleicht auch nur ausgesprochen, gerade nicht bei den Eltern. Ich denke, was bisher schon deutlich wurde, Kinder stellen religiöse Fragen. Wir reden Kindern diese Fragen nicht ein. Wir wollen und wir können Kinder auch nicht zu irgendetwas bekehren oder so etwas. Kinder haben Fragen. Es fragt in Kindern. Bevor der Church Brunch hier in der Jerusalemkirche stattgefunden hat, hat er in der entwidmeten ehemaligen Stephanuskirche in der Lutherothstraße stattgefunden und davor in einem kleinen Theater am Hellkamp hier in Eimsbüttel. Und in der Zeit, damals, da war gegenüber ein Spielplatz. Und in der Zeit kam immer eine Mutter mit ihrem vielleicht 3 Jahre alten Sohn und entschuldigte sich fast, als sie da reinkam zum Gottesdienst und sagte, ich bin eigentlich hier, weil mein Sohn mir Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann. Da gibt's Fragen über Gott, religiöse Fragen. Mein Sohn hat diese Fragen, er will diese Fragen beantwortet haben. Und wenn ich ehrlich bin, ich selber muss sie auch für mich beantworten und ich kann es nicht. Deshalb bin ich da. Ich glaube, Eltern, Pädagogen, Lehrern geht's oft so. Also das ist gut so, wenn ihr heute vielleicht aus diesem Grund hier in diesem Gottesdienst seid. Macht euch schlau, setzt euch damit auseinander. Kinder haben Fragen, wir reden ihnen die nicht ein, sondern die sind da. Es fragt in ihnen mehr als wir wollen, mehr als wir aushalten können manchmal und wir werden selber mit diesen Fragen konfrontiert. Ich habe mir auch mal ein bisschen Gedanken gemacht, um was für Fragen geht es da eigentlich oft bei Kindern. Seit ich 16 Jahre alt bin, mache ich kirchliche Kinder- und Jugendarbeit. Seit fast 20 Jahren bin ich Pastor und seit 7 Jahren habe ich eigene Kinder. Und ich habe mir mal ein bisschen so eine Liste zusammengestellt und die möchte ich euch mal vorstellen. Simon hat ja da schon ein bisschen angefangen. Ich habe da drüber geschrieben, religiöse Fragen von Kindern. In der Zwischenzeit denke ich, es sind auch religiöse Fragen und Erwachsene, es sind einfach Menschfragen. Menschenfragen. Aber ich glaube, ein Themenkreis, um den es oft geht, ist der Punkt, wer hat mich lieb, wer sind meine Freunde, wer bin ich? Also die Frage nach Angenommensein und Identität. Das ist so ein Themenkreis. Ein anderer Themenkreis, was ist, wenn es Streit gab? Ist hier auch schon mal angeklungen, sieht Gott eigentlich alles? Sind wir dann noch Freunde? Also die Frage nach Schuld und Versöhnung, das ist so eine Frage, die mir häufig begegnet. Dann so eine Frage, wer beschützt mich, wer passt auf mich auf? Bei uns ist gerade so ein Thema Räuber. Kommen nachts Räuber in die Wohnung? Ja, wer beschützt mich dann? Also die Frage nach Angst und Vertrauen. Die Frage, was kommt woher? Wer hat was gemacht? Mein Freund Thorsten hat mich gestern angesprochen, der sich nicht unbedingt als Christ bezeichnen würde, sagte, meine Tochter kam zu mir jetzt im Frühjahr, die also so schön Frühling die letzten Tage gewesen. Wer hat eigentlich die Welt gemacht? Also ein Instrument, diese Kirche, der hat jemand gemacht, die Bauarbeiter. Aber wer hat die Bäume gemacht und die Luft und das Grün, die Natur? Das ist so eine Frage. Dann ein Fragenkomplex. Was ist, wenn man stirbt? Die Frage nach Sterben, Tod und Ewigkeit. Es ist schon angeklungen. Unsere Kinder haben meinen Vater leider nie kennengelernt. Aber es ist ein Riesenthema für die. Ich verstehe das gar nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Riesenthema. Wo ist der jetzt? Wir waren dann beim Grab und haben uns das angeguckt und haben die Blumen gegossen. Sagte Viviana so, ach, gieß doch ein bisschen mehr drauf, dann kriegt Opa Hermann noch ein bisschen mehr ab. Ist für uns irgendwie makaber, ja, aber für die irgendwie, der ist da unten jetzt irgendwie oder ist im Himmel, es war nicht genau. Dann kam er nach Hause zu meiner Mutter und sie fragte, und wart ihr beim Grab von Opa Hermann? Und dann meinte, ich glaube, es war auch Viviana, die dann sagte, ja, aber er ist nicht rausgekommen. Das ist einfach ein Thema. Das ist ein Thema, das bewegt die. Für mich sind das hier alles religiöse Fragen. Natürlich kann man diese Fragen auch auf einer menschlichen, irdischen Ebene beantworten. Aber ich finde, oberflächlich, nicht wirklich in der Tiefe. Wenn wir nachfragen, religiöse Fragen, Religion, religare, bedeutet ja Rückgriff, an die Wurzel gehen, nach dem Ursprung fragen. Wenn wir da wirklich nachfragen, warum ist das so, dann landen wir bei den Fragen nach Gott, nach Ewigkeit, bei religiösen Dingen. Ich will ein Beispiel sagen. Wenn ein junger Mensch im Krankenhaus liegt, querschnittsgelähmt, weil er mit seinem Motorrad einen Unfall hatte und den Arzt fragt, warum bin ich jetzt querschnittsgelähmt? Dann kann der Arzt vielleicht sagen, ja, weil da in dieser Kurve eine Ölspur war, sie sind durch die hohe Geschwindigkeit von der Spur abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt. Durch den Aufprall sind im Knochenmark, hinten im Rücken Nerven abgerissen. Dann kann man das natürlich so sagen, aber ich glaube, den Patienten wird das nicht befriedigen. Wenn der fragt, warum bin ich querschnittsgelähmt, stellt er eine andere Frage, er stellt eine religiöse Frage. Er fragt sich, warum ich? Wo ich doch noch so jung bin. Und wie soll es jetzt weitergehen? Die Warum-Frage ist immer eine religiöse Frage. Und es ist eine gute Frage, weil sie uns an den Ursprung bringt, zu der Wurzel, an den Urgrund unseres Lebens. Im Coaching gibt es so eine Methode, die genauso funktioniert, das nennt man Laddering. Man baut über Warum-Fragen eine Leiter, die immer, je nachdem wie man sieht, entweder höher geht oder tiefer geht. Also, und man kommt damit über dieses Laddering auf die Glaubenssätze dessen, mit dem man da zu tun hat. Zum Beispiel könnte so ein Glaubenssatz sein, Ordnung muss sein. Also das fängt vielleicht an damit, dass jemand sagt, ich weiß auch nicht, ich muss immer aufräumen, ich muss immer aufräumen, ich werde bald wahnsinnig. Und man fragt dann, warum? Und dann sagt er vielleicht, weil es mir dann besser geht. Warum geht es dir denn besser? Weil dann ist es wie früher, zu Hause. Warum? Ja, da war alles in Ordnung. Und Ordnung muss sein. Und dann fragt man, warum? Und dann sagt derjenige, ja, weil das ist eben so. Ordnung muss eben sein. Ordnung ist gut. Und dann landet man bei so einem Glaubenssatz. Wenn man nicht mehr länger zurückfragen kann, da ist so ein Glaubenssatz, der kann jetzt positiv oder negativ sein, aber der steht für mich. Das glaube ich, das ist gut. Ordnung ist gut. Kinder fragen ja oft, warum. Die, die Kinder haben, wissen das. Die können einem Löcher in den Bauch fragen. Warum ist das so? Warum machen die das? Die bauen sich ihr Wertesystem zusammen. Die bauen sich ihr Weltbild zusammen. Und die wollen wissen, was steckt dahinter. Und die fordern von uns eine Antwort. Und wenn dann am Ende, nicht gleich am Anfang, man kann diese Frage ja auch abwatschen und sagen, das ist eben so. Das meine ich nicht. Aber wenn am Ende so eines Gesprächs dann steht, Essen ist wertvoll, das werfen wir nicht weg. Oder wenn am Ende steht, wir lügen nicht, Ehrlichkeit ist uns wichtig. Das ist eben so. Dann haben die Kinder einen Wert. Aha, Mama und Papa, ist das anscheinend wichtig. Wir werden zurückgeworfen auf das, was wir eigentlich glauben. An unsere Werte, an unser eigenes Glaubenssystem. Und ihr lieben Lehrer, ihr lieben Eltern, ihr lieben Patinnen und Paten, wenn ihr es nicht wisst, wenn ihr keine Antwort heißt, kümmert euch darum. Hier, Rita hat schon gesagt, geht in Gottesdienst, fragt bei Gott danach, setzt euch damit auseinander. Kinder wollen Antworten und haben ein Recht auf Antworten und wir sind in der Verantwortung, Antworten zu geben. Das war jetzt mal so eine kleine Einführung. Wenn wir mit Kindern über Bibel sprechen, über Bibelgeschichten, über Glaubensdinge, dann haben Kinder Fragen. Und diese Fragen, wir haben gerade so einen kleinen Katalog vorhin gesehen, sind oft anders, als wir denken. Kinder haben oft andere Fragen, als wir Erwachsene die fragen und Kinder, als wir Erwachsene sie haben. Und Kinder haben und brauchen andere Antworten, als wir Erwachsene sie oft haben. Ich will ein Beispiel geben. Da gibt es die Geschichte in der Bibel vom Volk Israel, das in Ägypten ist und das durch Mose aus Ägypten das ganze Volk auszieht und flieht. Und wie sie dann ans Rote Meer kommen und nicht weiter können. Vorne ist das Rote Meer, hinten kommen die Ägypter mit ihren Pferden und Streitwagen und Soldaten und verfolgen das Volk Israel. Und sie sitzen in der Falle. Davor das Rote Meer, hinter ihnen die Ägypter. Und dann passiert ein Wunder. So erzählt es die Bibel. Mose führt das Volk mitten durchs Wasser, mitten durchs Rote Meer. Das Meer weicht zur Seite und das Volk zieht trockenen Fußes hindurch. Und als sie drüben sind, fallen die Wellen und das Wasser zusammen und begraben die nachsetzenden Ägypter mit ihren Streitwagen und Pferden und Soldaten unter sich. Wir Erwachsene haben mit dieser Geschichte ein Problem. Solche Wunder erleben wir nicht jeden Tag. Gibt es solche Wunder überhaupt? Unser Problem sind die Wunder. Kinder haben mit dieser Geschichte meistens ein anderes Problem. Weiß das jemand? Vor allem die Mädchen. Bitte? Nee, die nicht. Die Mädchen. Bitte? Genau. Spreche ich mal kurz hier für die Podcast-Hörer aufs Band. Die Pferde. Ich meine, bitte, dass die bösen Ägypter, diese Soldaten in den Wellen untergehen, das ist in Ordnung. Aber was ist mit den Pferden? Gibt es so etwas wie einen Kollateralschaden, wenn Gott Wunder tut? Die armen Pferde. Oder eine andere Geschichte. Das sind die Fragen der Kinder. Oder im Kindergottesdienst wird erzählt die Geschichte von Jona, dem Propheten, zu dem Gott spricht. dass er sich aufmachen soll, um nach Ninive zu gehen, um den bösen Menschen dort Gottes Gericht zu predigen. Und die Kindergottesdienstmitarbeiter stellen vielleicht die Frage, was denkt ihr, wie Jonas sich gefühlt hat, als Gott ihm diesen Auftrag gibt, anderen zu sagen, dass Gott ein Gericht über sie senden wird? Wie hat Jonas sich da gefühlt? Und plötzlich ein Kind fragt, ich wusste gar nicht, dass Gott reden kann. Kinder stellen oft andere Fragen. Eigene Fragen. Fragen, die wir oft gar nicht mehr stellen. Deshalb hat sich in der Theologie so etwas wie eine Kindertheologie oder ein Theologisieren mit Kindern entwickelt. Noch gar nicht so lange her, erst einige Jahrzehnte alt. Theologie mit Kindern, weil man die Erfahrung ernst nimmt, dass Kinder eigene Fragen stellen und dass sie sehr wohl in der Lage sind, über sich und über die Welt zu reflektieren. Und zwar nicht auf so ein bisschen eine oberflächliche, kindliche Art und Weise, sondern wir haben das an diesen Fragen gemerkt. Das sind richtig dicke Dinger. Da muss erst mal einer aufstehen und sagen, ja, auf alle diese 5 Fragen weiß ich eine Antwort. Kinder haben eigene Fragen. Und es geht darum, Kindern im Gespräch über Gott die Fähigkeit zu geben, zu einer eigenen Reflexion zu kommen und sie zu einem eigenständigen theologischen Denken zu ermuntern. Im Grunde ist es ja sowieso so, es gibt ja gar nicht die Theologie. Schon mal gleich gibt es eine evangelische und eine katholische sowieso. Und jetzt auf dem christlichen, nur im christlichen Bereich. Es gibt letztlich verschiedene Theologien, auch mit den verschiedenen Kontexten und Kulturen, in denen wir es zu tun haben. Und so ist auch eine Kindertheologie entstanden. Aus gutem Grund. Warum hat man daran so ein großes Interesse? Warum gibt man Kindern nicht einfach die richtige Antwort und fertig? Rita hat es vorhin schon angedeutet. Erstens mal, weil es oft gar nicht so einfach ist. Und weil religiöse Fragen eine besondere Kategorie von Fragen sind. Es gibt Fragen, auf die kann und muss man, oder muss man und kann man auch, eine richtige Antwort geben. 2 und 3 gibt 5. Obwohl die Mathematiker unter uns vielleicht auch sagen, so ganz sicher sind die auch nicht. Glaube ich, oder Rainer? Ja, nee, das ist der Schüttel im Kopf. Es ist nicht ganz sicher, aber man lernt es in der Schule so. Und wenn man es falsch hinschreibt, ist es auch falsch. Gibt es keinen Punkt dafür. 3 mal 3 sind 9. Hamburg liegt in Deutschland und Deutschland liegt in Europa und so weiter. Und auch in der Theologie, in theologischen Fragen, gibt es solche Fragen, auf die wir eine Antwort haben und die wir dann auch geben können. Wie viele Gebote gibt es? Wie heißen die? Welche Reisen hat der Apostel Paulus gemacht und so weiter? Aber die wichtigen Fragen sind andere Fragen. Und in der Regel sind religiöse Fragen solche Fragen. Fragen, bei denen ich ganz persönlich mit meinem Inneren gefragt bin. Und das heißt nicht, jetzt für meine Freunde, die BWLer und Ingenieure unter uns, das heißt nicht, dass es so im Land der Fabeln und Märchen sich da bewegt und dass es so super subjektiv ist, sondern im Gegenteil, die Antworten auf diese Fragen sind mitnichten irgendwie beliebig, wo sich jeder so seinen Reim machen könnte, sondern die sind sehr eindeutig, aber für einen persönlich zu beantworten. Solche Fragen könnten zum Beispiel heißen, wie soll ich leben? Was macht mich glücklich? Was ist der nächste Schritt, den ich tun soll? Das kann man in der Schule nicht auswendig lernen. Das kann man auch nicht im Internet googeln. Das sind aber die eigentlichen wichtigen großen Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen. Deshalb finde ich, ist Religionsunterricht auch gerade an der Schule so enorm wichtig, weil es wichtige, immens wichtige Fragen in unserem Leben gibt, auf die man, oder andere Fragen, auf die man auch eine andere Kategorie von Antworten braucht. Wo wir Kindern helfen müssen, ein Denkrahmen, einen Bezugsrahmen, ihnen einen Bezugsrahmen anzubieten, in dem sie diese Fragen für sich klären können, Antworten finden können. Was heißt das praktisch? Ich habe eine Grafik mitgebracht, die jetzt hier vielleicht da ist sie. Und ich glaube, die macht das ganz gut anschaulich, damit das jetzt auch ein bisschen konkret wird. Wenn wir über Gespräche mit Kindern über Gott sprechen, geht es darum, bei Kindern ein eigenständiges theologisches Denken und Reflektieren zu fördern. Das ist hier in der Mitte. Darum geht es, dass wir Kindern dazu helfen. Und dafür sind drei Dinge nötig. Das erste, dass wir uns darin üben, als Eltern, als Erziehende, als Menschen, die mit Kindern zu tun haben, Paten, Patinnen, Omas, Opas, dass wir als erstes uns darin üben, wahrzunehmen, wie Kinder das Thema, um das es geht, verstehen. Was ihre Fragen dabei sind. Und dafür müssen wir zuhören und uns Zeit nehmen. Dass wir wahrnehmen, dass das mit den Wundern in der Bibel unser Problem ist. Kinder haben damit kein Problem. Auch in anderen Kulturen haben die Menschen damit kein Problem. Das ist unser Problem. Drücken wir doch nicht anderen unsere Probleme auf, sondern hören wir mal, was Kinder oder andere Menschen für Fragen haben an dieser Stelle. Ich finde, bei uns zu Hause findet das oft abends beim Zu-Bett-Gehen statt. Wir beten da immer so ein Abend-Gute-Nacht-Gebetsvers. Und dann, wenn der Vers zu Ende ist, sagen wir aber nicht Abend, sondern wir hängen noch so ein bisschen ein freies Gebet oder Gespräch an. Also wir danken dir, lieber Gott, für den schönen Tag. Und dann wird so ein bisschen aufgezählt und dann kommt man vielleicht auch mal ins Gespräch, was auch da war und was nicht so gut war, was doof war und wofür man vielleicht bitten könnte. Und manchmal entspinnt sich da so ein Gespräch. Und ich finde diese Zeit enorm wichtig, da auch zuzuhören, was bewegt meine Kinder. Was Rita hier erzählt hat, was unseren Sohn bewegt, was unseren Sohn im Kindergarten erzählt und nicht nur, wenn wir zu Hause bei meiner Mutter sind. Also zuhören und wahrnehmen. Anderes Ding könnte vielleicht sein, ganz praktische Anregung, wenn wir hier Sonntagnachmittags beim Gottesdienst waren, die Kinder bei ihrem Gottesdienst, wir Erwachsenen bei unserem, dann unterhalten wir uns manchmal drüber. Und was war bei euch so? Wer hat was gesagt? Über was wurde gesprochen? Und das ist toll, was da manchmal kommt. Dass wir fragen und zuhören. Uns Zeit nehmen. Dass wir Gelegenheiten schaffen oder wenn die Gelegenheiten da sind, sie beim Schopf nehmen. Ich stand zum Beispiel diese Woche schon am Mittwoch schon 2 Stunden auf der A7 im Stau bei Stillstand. Was macht man? Die Kinder muss man bei Laune halten. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, auch über so Glaubensdinge. Komm, die haben so eine CD da auch gehört über Abraham und wir haben uns darüber unterhalten. Packen wir doch solche Gelegenheiten, wenn dann was kommt, nicht in diese Richtung schubsen, aber wenn was kommt, packen wir diese Gelegenheiten beim Schopf und hören zu, was unsere Kinder uns zu sagen haben. Kinder haben uns was zu sagen. Wir sollten sie ernst nehmen. Also das Erste, was nötig ist, dieses eigenständige theologische Denken zu fördern, ist wahrnehmen, zuhören, ernst nehmen. Das Zweite, dass wir als Erziehende und als Eltern unser Wissen einbringen. Kinder fragen uns und sie wollen von uns eine Antwort haben und nicht von irgendwem. Wir sind gefordert, wir sind in der Verantwortung. Wenn wir es nicht wissen, kümmern wir uns darum. Und wenn wir es nicht machen, machen es andere. Die Werbung, die Medien, das Internet, das Fernsehen, der Staat. Tun wir doch nicht so, als könnten unsere Kinder in so einem religiös keimfreien Käseglocke aufwachsen. Und dann mit 12, 13, 14 sollen sie sich entscheiden, selber entscheiden, heißt, meine Kinder sollen mich selber mehr entscheiden, ob und was sie glauben wollen. Wir müssen sie reinführen, wir müssen ihnen helfen, dass sie das auch können. Und dazu sind wir gefragt, unser Wissen, unsere Erfahrung, das, was wir glauben, da reinzubringen und ihnen auch zur Verfügung zu stellen, dass sie sich ihre eigenen Weltanschauungen zusammenbauen können. Als Eltern, als Paten, als Lehrerinnen und Lehrer, als Erziehende, als Omas und Opas. Das machen wir hier im Gottesdienst im Grunde, beim Kindergottesdienst und beim Erwachsenengottesdienst hier. Ich habe mir mal überlegt, wo diese Fragenbereiche, die ich vorhin aufgelistet habe, wo die eigentlich vorkommen, und habe eine interessante, für mich selber interessante Entdeckung gemacht. Das können wir gleich mal angucken, Salome. Die klickt uns jetzt gleich hier durch. Die Frage nach dem Angenommensein und der Identität ist eigentlich das, worum es an Weihnachten geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Die unendliche Liebe Gottes. Die Frage nach Schuld und Versöhnung, Ostern. Die Frage nach Angst und Vertrauen, Pfingsten. Der Tröster, der Heilige Geist, der für uns da ist. Gott, der nicht weg ist, sondern der da ist. Die Frage nach dem Wohin und Woher der Welt, Erntedankfest. Und die Frage nach Sterben, Tod und Ewigkeit, Ewigkeitssonntag. Wir verhandeln hier Woche für Woche zu den großen Feiertagen und auch sonst ganz relevante Themen zu Fragen, die wir uns stellen. Bieten wir doch unseren Kindern diesen Rahmen an. Das ist unsere Verantwortung als Gemeinde und als Christen, als Eltern. Oder über Literatur, über Computerspiele, über CDs, über Geschichten, Bibelgeschichten, Kinderbibeln aus der Kinderbibel, wo wir vorlesen. Da gibt's eine Menge. Ich habe da hier unser Best-of mal mitgebracht. Die baue ich nachher mal hier in der Ecke auf. Da könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, ein bisschen drin stöbern. Stellen wir uns doch unseren Kindern sowas zur Verfügung, dass sie sich selber damit auseinandersetzen können. Und das machen die. Oder dass wir einfach erzählen und vorleben und bekennen und glauben und sagen, was uns wichtig ist. Also, das Zweite, was nötig ist, jetzt brauche ich wieder die Grafik. Das Zweite, was nötig ist, dass wir unser Wissen, unsere Erfahrung einbringen. Ohne was überzustülpen, aber Kinder brauchen das und sie fragen danach und das ist unsere Verantwortung. Und der dritte Punkt, dass wir Kinder zu weiterführendem Verstehen anregen. Kinder sollen ihre eigenen Antworten finden. Oft haben wir ja gar nicht so einfach die Antwort. Und ich habe es ja schon gesagt, religiöse Fragen sind ja auch Fragen, wo wir nicht so platschwatsch 1:1 eine Antwort auf den Tisch legen können. Können wir ja gar nicht. Und schon gar nicht für jemand anders. Aber wir können diesen Bezugsrahmen schaffen, in dem dieses eigenständige theologische Denken sich entwickeln kann. Dazu können wir helfen. Nicht nur, indem wir unser Wissen einbringen, sondern auch, indem wir wie so ein Coach ermutigen, Kinder dabei unterstützen, diese Fragen für sich zu beantworten. Hat Rita hier vorhin auch schon gesagt. Manchmal weiß ich gar nicht, die richtige Antwort jetzt zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Frage ist von dem Kind ausgesprochen, ich habe zugehört. Und plötzlich kommt eine Antwort, die für das Kind gut ist, die ich nicht gesagt habe, die das Kind sich selber irgendwie zurechtgelegt hat. Und das ist gut so. Genau darum geht's. Also ermutigen, Kinder ermutigen, sich Antworten zu suchen. Wenn ich die Antwort nicht weiß, man kann ja sagen, frag doch mal Opa und Oma. Frag doch mal deine Patin. Frag doch mal deinen Lehrer. Frag doch mal deinen Pastor. Frag doch mal deinen muslimischen oder jüdischen Freund, was er darüber denkt. Dass wir unsere Kinder freigeben und ihnen was zutrauen. Wir dürfen Kinder an dieser Stelle etwas zutrauen. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder sind uns voraus. Trauen wir unseren Kindern etwas zu und vertrauen wir ihnen und beten wir für sie. Sprecht nicht nur mit euren Kindern über Gott, sondern sprecht auch mit Gott über eure Kinder oder mit Gott, mit euren Kindern. Also das Gebet ist mir da besonders wichtig, dass man Kinder auch ja, freigeben kann und sagen kann, du musst deinen eigenen Weg finden. Ich will zum Schluss kommen, dass das Ende unseres Themas heute und unserer ganzen Themenreihe Gespräche über Gott mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich habe das Gefühl, dass das ein Modell sein könnte, nicht nur für Kinder, sondern generell, wenn es uns darum geht, mit anderen über Gott ins Gespräch zu kommen. Dass dieses Modell hilfreich ist für dieses ganze Thema, dass wir erstens mal wahrnehmen und zuhören und ernst nehmen, was der andere uns zu sagen hat. Dass wir als zweites unser Wissen, das, was wir erlebt haben, unseren Glauben fröhlich bezeugen dürfen und reinbringen als Ressource. Und drittens, dass wir Mut machen und zu eigenständigen Antworten zu kommen. Ich glaube, so können Gespräche über Gott, so kann Mission gelingen. Amen.